diese Tech-Konzerne waren in vielerlei Hinsicht eigentlich die Vorbilder für europäische Konzerne. So gestaltet man ein Office, so macht man Employer Branding, so macht man diese Wohlfühloase für die MitarbeiterInnen. Das war ja ein großes Thema. Und ich glaube, genau deshalb ist es wahrscheinlich für viele Leute, die jetzt dort gearbeitet haben, ein noch viel größerer Schock, nachdem die jetzt quasi monatelang so verwöhnt wurden oder jahrelang und jetzt plötzlich mit einem E-Mail ist es aus. Gründungsschmerzen, der Podcast über die guten und die schlechten Seiten von Startups und der Digital Economy. Von Leander Seidel und Philipp Lederle.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Gründungsschmerzen. Wir hatten ein bisschen Pause, aber jetzt sind wir wieder da. Mir gegenüber der liebe Leander, ich bin der Philipp, grüß euch. Leander, wie geht's da?
Sehr, sehr gut. Ich freue mich, dass wir wieder da sind nach langer Abstinenz. Wir haben wochenlang, habe ich immer gemeint, aber du auch, habe ich immer gemeint, ja, es wird wieder Zeit für einen Podcast. Es gibt so viele Themen, es passiert so viel in dieser Welt. Aber die größeren Umstände der Welt haben uns jetzt einige Monate lang blockiert. Ganz interessant, es wird mit dem Release dieser Episode ganz kurzfristig wird es 2 Episoden geben, die released werden. Wir haben nämlich Ende August auch noch eine Episode aufgenommen oder Anfang September, haben aber nicht geschafft, diese Episode zu schneiden und zu veröffentlichen. Das wird ein bisschen jetzt ein Throwback sein, die wir auch veröffentlichen werden, eine Sommerepisode. Und jetzt heute die Episode vom 10.11., das heißt von Anfang November, und wir sind wieder da und wir sind wieder motiviert. Es gibt viele Themen. Die Tech- und Startup-Branche hat natürlich unsere Pause nicht genutzt, um selbst auch Pause zu machen, sondern es ist einfach sehr viel passiert, über das wir heute reden können. Bevor das soweit ist, Philipp, ich möchte dir offiziell gratulieren. Seit wir zuletzt gesprochen haben, hast du geheiratet. Gratulation zu dieser Hochzeit.
Vielen, vielen Dank. Ich wollte gerade sagen, woran hat es denn gelegen? Woran hat es gelegen, dass wir so lange Pause gemacht haben? Und es hat an mehreren Dingen gelegen. Also einerseits, ja, das große Event sozusagen, die Hochzeit, hatte kurz danach gleich einmal Corona eingefangen und dir ging es auch nicht.
Ich war den ganzen Oktober immer wieder erkältet, ziemlich interessant, immer wieder erkältet, war jetzt aber heute interessanterweise bei meiner Ärztin und habe meine Befunde ausgewertet und ich bin eigentlich gesünder als je zuvor. Also tatsächlich, ich habe auch das in letzter Zeit eigentlich relativ oft gemacht, immer wieder als die jährliche gesunden Untersuchung und so weiter, und ich bin tatsächlich, meine Blutwerte sind genauso gut wie 2019, also auch vor Corona und so weiter. Ich tatsächlich, also eigentlich sollte es mir besser gehen. Ich glaube, mein Fehler letzten Monat im Oktober war, dass ich bei mir die Heizung zu klein gedreht hatte. Also eigentlich bis zum 3. November hatte ich die Heizung komplett deaktiviert und ich bin ein großer Fan vom Energiesparen, aber ich glaube, ich habe es so kalt bei mir werden lassen, dass ich mich dann irgendwie selbst krank gemacht habe.
Ja, man hat aber auch von vielen gehört, dass sie ein bisschen angeschlagen waren im Oktober. Also das war, ja, hat sich durchgezogen durch mehrere Schichten und Gruppen, also fast nicht alleine, sozusagen.
Voll, immerhin etwas, ja. Und sonst irgendwelche gröberen Meilensteine?
Ja, muss ich sagen, und ich muss die Vorgeschichte auch noch kurz erwähnen. Ihr müsst euch vorstellen, Leander hat mir in den letzten Tagen, rund eigentlich die letzten 14 Tage fast täglich schon geschrieben. Wir müssen wieder Podcast machen, wir müssen wieder eine Episode rausballern, und er hat das und da und er brennt und er muss reden, und also Leander ist on fire. Heute wieder ein Leander da sein, der on fire sein wird. Bitte verzeiht es mir, wenn ich ein bisschen ruhiger bin. Ich hatte sehr stressige und wilde Tage und heute auch sehr, sehr einen speziellen Tag, wo mir einiges passiert ist, aber darüber sprechen wir lieber nicht, sondern wir sprechen heute über die Entwicklungen der letzten Wochen. Wir sprechen.
Genau. Ja, bitte. Ich würde sagen, eigentlich alles drei große Makrothemen, die irgendwie die gesamte Wirtschaft und den gesamten Startup-Bereich betreffen. Und bei der nächsten Folge habe ich auch schon wieder Themen, weil es gibt auch ein paar spannende neue Startups, die ich gesehen habe, und neue Hypes und neue Trends. Aber wir müssen das strukturiert aufarbeiten, unseren Backlog. Unsere drei großen Themen für heute sind einerseits der Twitter und Elon Musk Irrsinn, andererseits die neuen Kündigungswellen im Tech-Sektor. Und das dritte Thema, auch brandaktuell, die neuen Crypto-Crashes, die gerade diese Woche passieren.
Wobei sich ja fast das Thema 2 mit dem Thema 1 auch schon überschneidet, weil auch da einige Layoffs und dann wiederum keine Layoffs und hoppala Layoffs, aber ich will nicht vorweggreifen. Machen wir Punkt für Punkt und starten wir mit unserem, oder mit eigentlich deinem allerbesten Freund, der es nicht ist. Weil wir, also man kennt sicher die Beziehung schon, es zieht sich ja schon über mehrere Episoden und da kann man ganz klar raushören, dass wir nicht die größten Fans sind. Aber starten wir mit Herrn Musk.
Ja, Elon Musk, er hat sich tatsächlich ja seinen Wunsch erfüllt oder auch nicht erfüllt, er hat seinen Wunsch ja auch öfter geändert, aber tatsächlich sein ursprünglicher Plan, Twitter zu kaufen, er hat ihn sich erfüllt, er ist dann ja doch nicht ausgestiegen und das ist ungefähr vor 2 Wochen passiert. Es war um den österreichischen Nationalfeiertag herum, ich glaube so am 27. Oktober, also am Tag nach dem Nationalfeiertag, hat er es gemacht und hat den Kauf abgeschlossen und seitdem eigentlich wirklich die Ereignisse haben sich überschlagen. In der ersten Amtshandlung hat er schon 3 oder 4 Leute aus dem Top-Management, den bisherigen CEO, den bisherigen CFO, hat er alle gleich einmal rausgehaut und hat seine eigenen Tesla-Engineers in Twitter einmarschieren lassen, sozusagen, dass die alle Codes überprüfen und den Arbeitern über die Schulter schauen, sozusagen. Also hat gleich einmal sozusagen den Management-Style geändert. Vor einer Woche, Anfang November, war dann noch ein großer Umbruch, wie er mit einem unsignierten E-Mail die Hälfte der Mitarbeiterschaft entlassen hat. Also Twitter hatte ungefähr 7500 Employees. 50% davon hat er per E-Mail quasi gefeuert, hat ein E-Mail an alle geschrieben, wo er also ohne Unterschrift, er persönlich einfach signed bei Twitter sozusagen, hat er geschrieben, die Hälfte der Leute wird quasi am Ende des Tages eine E-Mail in der Inbox haben, wo steht Your status at Twitter und wenn die E-Mail kommt, your employment at Twitter und wenn die E-Mail an die Berufs-E-Mail-Adresse, also at twitter.com geht, dann heißt es, dass das weiter besteht und wenn es an die private E-Mail-Adresse geht, dann heißt es, du bist ausgesperrt aus der Twitter-E-Mail-Adresse und du wirst entlassen. Und das sind natürlich 2 Themen. Das eine ist, stilistisch ist das ganz, ganz schier. Das werden wir im Thema 2 noch besprechen. Es gibt viele Layoffs, aber dieser Layoff war wirklich sehr unsympathisch, auch gestaltet, muss man sagen. Ich bin selber kein intensiver Twitterer, also ich twittere selbst wenig, aber ich bin jeden Tag auf Twitter online und lese mir Tweets durch. Und was ich da mitbekommen habe, ist schon, also viele Leute waren sehr erschüttert, die waren wirklich leidenschaftliche Twitter-Mitarbeiter und haben natürlich als erstes dann gleich getweetet, wie schockiert sie sind. Nach ein paar Stunden hat sich dann herausgestellt, ja, es ist zart und es ist extrem zart für Mitarbeiter, die und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sozusagen zum Beispiel nur mit einem Arbeitsvisum in den USA leben oder die natürlich auf die Healthcare von Twitter angewiesen sind, die vielleicht Kinder erwarten, die vielleicht andere Konditionen haben, wo das Einkommen wirklich sehr wichtig ist. Ansonsten muss man sagen, es sind relativ großzügige Kündigungspackages, also glaube ich 3 bis 4 Monate Weiterzahlung des Gehalts, während die Leute aber ab sofort nicht mehr arbeiten müssen. Also das ist für amerikanische Verhältnisse, muss man sagen, gar nicht gar so schrecklich. Und ich habe dann auch gefunden, nach ein paar Tagen, dass die Leute bei Twitter ein bisschen übertrieben haben, weil haben die Twitter-Mitarbeiter angefangen so zu schreiben, I am the last one standing in my team, it's a traumatizing experience. Und klar, den Job zu verlieren und auch wenn man überbleibt und das ganze restliche Team ist weg, ist natürlich extrem frustrierend, aber das hat sich dann auch ein bisschen in so eine Melodramatik gesteigert. Hat so geklungen, als würden die da auf dem Schlachtfeld irgendwie stehen und gerade niedergemetzelt werden. Wobei natürlich auch die entlassenen Kollegen und Kolleginnen ja immer noch privat erreichbar sind oder sowas. Also da haben sich schon alle Seiten ein bisschen hineingesteigert. Was man sagen muss, ist, es ist natürlich eine unsympathische Art, so lang gediente MitarbeiterInnen rauszuhauen. Also das ist einfach, kann man stilvoller machen, ist klar. Und ja, seitdem, was Elon Musk jetzt in der letzten Woche macht, ist, dass er einfach Features sehr spontan plant. Also, dass er Features, die den Blue Check, also die Verification Box, kriegt man jetzt immer, sobald man Twitter zahlt. Wenn man Twitter Blue $8 im Monat zahlt, kriegt man den Verification Haken automatisch.
Hat er sich einfach kurz, welchen Vorteil habe ich davon, wenn ich den habe?
Gar nichts. Das schaut einfach cool aus. Es steht literally so in der Description für Twitter Blue. Now you can finally have the verification checkmark like all the big celebrities.
Geil.
Und das Geile ist dann, gestern haben sie dann angekündigt, sie werden eine neue Badge einführen, neben dem Blue Check, eine neue Badge Official, die wird drunter stehen. Das heißt, es führt sich ad absurdum.
Ja, absolut. Das heißt, ich habe den blauen Button, aber es gibt immer noch einen Unterschied quasi zu den richtigen blauen Button-Menschen sozusagen. Diejenigen, die official zertifiziert worden, weil sie, also worden sind, weil sie bekannt sind, Musiker, Techniker oder Forbes 30 under 30 Persönlichkeiten. Das ist auch noch ein spannendes Thema, vielleicht für die heutige Episode, oder wir nehmen es beim nächsten Mal schon mit. Auf alle Fälle, Forbes 30 under 30 ist draußen und ich werde zugespammt. Mein ganzer LinkedIn-Feed ist voll. Aber ich möchte jetzt nicht ablenken, wir waren gerade beim Herrn Musk. Wir gehen wieder zurück zum Herrn Musk.
Voll. Und das Interessante mit dem neuen Official Badge ist, den bekommen auch wiederum nicht alle. Nicht alle, die bisher früher jetzt die Verification Badge haben, bekommen den neuen Official Badge, sondern das wird sozusagen Case by Case entschieden. Insgesamt ist es ein ziemlicher Clusterfuck, um es mal so obszön zu nennen. Also es ist extrem chaotisch. Heute erst haben am Donnerstag wieder einige Leiter, zum Beispiel der Head of Compliance und der Chief Information Security Officer, haben ihre Kündigung angekündigt. Das heißt, es ist ein riesiger Mitarbeiter-Exodus. Auch ein großes Thema. Elon Musk hat gestern Abend hat er eine E-Mail angekündigt, dass per heute alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 100% in Office wieder arbeiten müssen. Das heißt, und davor war Twitter eine 100% Remote Work Company.
Oh.
Also das auch massiver Culture Change. Dadurch hat er halt auch wieder einige Leute von den überbleibenden Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen verärgert und auch da wieder einiges an Exodus hervorgerufen. Und ja, was gibt's dann noch, was Dinge passiert sind? Von den verbleibenden Mitarbeitenden sind halt sehr viele natürlich eher gegen Musk, weil sie nicht happy sind, dass jemand so in ihre Firma hineingrätscht und in eine Company Culture. Twitter hat sich sehr gerühmt auf eine Company Culture. Die hatten einen Hashtag Love Where You Work. Das war so deren Company Brand und sie haben das Wort Tweeps für Twitter Peeps, für Twitter People. Das war der eigene Begriff für Twitter Mitarbeitende sozusagen. Also sie hatten da schon so eine eigene Culture und sind da natürlich sehr verärgert, dass da jetzt ein Fremder sozusagen reinkommt und das ganze Produkt umdreht. Also eine Managerin zum Beispiel hat sich als eher Musk-Fan hervorgetan, die bei Twitter eben schon davor gearbeitet hat. Die hat das Gegenteil gemacht, die ist komplett in den Crunch-Mode gegangen und seit 2 Wochen an diesem Twitter Blue und an diesem Paid-Programm gearbeitet und hat dann zwischenzeitlich eine Variante von diesem Hashtag Love Where You Work gepostet, nämlich ein Foto von einem Schlafsack in ihrem Office mit dem Hashtag Sleep Where You Work, was auch zu einigen Backlash geführt hat, was, glaube ich, auch von unserer Seite ein sehr kritisches Thema ist, weil das halt einfach bei Co-Foundern ist es eine Sache, meiner Meinung nach, wenn man in seinem eigenen Business 24/7 hustelt, ist das eine Sache, aber wenn quasi ein Mid-Level-Manager sowas vorlebt und dann natürlich die untenstehenden, darunterstehenden Mitarbeitenden kriegen das auch mit sozusagen, dass das jetzt die Erwartungshaltung ist, ist es meiner Meinung nach halt Company-Culture-mäßig extrem schier und es ist was anderes, wenn das jetzt der Eigentümer machen würde, wenn jetzt der Musk als CEO und Full Owner sozusagen sagen würde, er zieht jetzt im Twitter-Headquarter ein, auch ein bisschen skurril, aber irgendwie verständlich. Aber wenn eine mittlere Führungskraft sozusagen dann so eine Work-Life-Balance vorlebt und das quasi stolz heraustweetet, finde ich auch, dass das sehr oft einen eher unangenehmen Arbeitsplatz dann verursacht, weil klar ist es gibt Crunch-Times in jeder Firma und es gibt Zeiten, wo alle Gas geben müssen, aber das dann zelebrieren, als wäre das was Leibendes, schwierig.
Ja, total toxische Unternehmenskultur. Aber passt sicher zu, also es wird ganz klar Leute geben, die sich identifizieren können mit den neuen Eigentümer und das wird auch so eine, also die Dame wird genauso auch ins Schema fallen und sich vielleicht jetzt noch mehr bestätigt fühlen, weil sie sich vielleicht davor nicht so dort gesehen hat, wie sie vielleicht davor auch war. Es gibt ja ganz verschiedenste Arbeitstypen, also Typen auch von Führungskräften etc. Sehr, sehr spannendes Thema. Mhm. Und auch vielleicht, ja, gibt es sicher den einen oder anderen, der geht, aber oder gehen will oder gehen muss, und andere auch, die sagen, sie fühlen sich jetzt so richtig wohl, und er wird die Leute, die zu ihm passen, wieder mehr anziehen, und er wird sich immer mehr bewerben, weil er hat ja eine riesen Followerschaft, und ich glaube auch, dass es ihm nicht schwer fallen wird, die fehlenden Talents schnell zu hiren, wenn er will und wenn er es braucht, sozusagen. Aber ich glaube, diesen, muss man ganz vorsichtig sein, wie man es ausspricht. Ich will nicht sagen Ballast oder Speck. Wenn er kommt, und war klar, dass er viele Menschen raushauen wird und dass er cutten wird im Business Model. Das war klar. Die Art, wie er es macht, ist natürlich alles andere als fein. Aber wie denkst du, geht's weiter mit Twitter? Was ist deine
Hypothesis? Ich glaube, was du sagst, ist auch absolut korrekt. Hat man auch öfter gelesen, dass das natürlich auch ein Kulturwandel ist, den er ganz bewusst herbeiführen möchte und sehr abrupt herbeiführen möchte. Und dass es sicherlich Leute geben wird, die sich genau deswegen jetzt dort bewerben wollen, weil die halt genau jemanden wie ihn beeindrucken wollen und ihnen genau diese Culture gerade sehr, sehr taugt. Das heißt, diesen Culture-Shift, das ist klar, das ist bewusst so und das ist sicher von ihm auch spekuliert. Das sind dann auch wieder neue Verträge in einem neuen Arbeitsmarkt, in einem neuen Arbeitsklima, wo er wahrscheinlich neue Einsteigende günstiger wahrscheinlich sogar bekommt als manche Menschen mit Altverträgen. Das hat sicherlich ein gewisses Kalkül. Ich glaube trotzdem, dass es ist ein ziemliches riskantes Hazard-Spiel, was er hier spielt, weil er es eben sehr abrupt macht und sehr wenig Goodwill auslöst. Also man kann, wenn wir uns das nachher anschauen und mit den anderen Tech-Layoffs, man kann das natürlich mit ein bisschen Empathie begegnen und man kann dadurch versuchen, dass die gehenden Mitarbeiter noch sozusagen ihr Knowledge und ihre Strukturen irgendwie dokumentieren und dass das Ganze übergeben wird. Und in seinem Fall hat er halt jeglichen Goodwill sozusagen verloren. Und ich glaube schon, dass er alle Stellen mit den für ihn passenden Mitarbeitenden wieder nachbesetzen kann. Aber gleichzeitig, und das ist bei Tech schon was, und das kenne ich aus meinen Startup-Projekten und du kennst es auch bei Startup-Projekten, schon wenn ein einzelner Developer oder eine einzelne Developerin geht, ist es oft schwierig, dass der nächste Developer, die nächste Developerin dann genau weiß, was wie gemacht wurde. Da ist extrem viel implizites Knowledge, was nicht explizit dokumentiert ist, sondern was einfach im Sinne von auf gut wienerisch gesagt, das haben wir immer schon so gemacht, das ist einfach in der Company-Culture drinnen, zu dem gehst du mit dieser Frage, zu der gehst du mit dieser Frage, dieses Problem löst du so, da findest du das. Und wenn halt die Hälfte der Firma gekündigt wird und die andere Hälfte vielleicht auch, sagen wir, zu einem Viertel sehr demotiviert ist, dann hast du plötzlich halt nur noch ein Viertel der Firma, die wirklich funktionierend ist, und du kannst das mit motiviertem Blut nachbesetzen, aber du hast ja ein über mehr als ein Jahrzehnt gewachsenes Softwareprodukt, und ob das halt gut gehen wird, das ist schon ziemlich riskant. Und das zweite Thema, was halt passiert, also ist das wirtschaftliche, neben der ganzen Company Culture und Mitarbeiterstruktur, natürlich das wirtschaftliche Thema. Twitter ist zwar mit Twitter Blue, gibt es diese Monetarisierung für die Paid Accounts, die der Musk eben auch forcieren wird, aber es ist trotzdem auch ein Ad Revenue Model hauptsächlich. Und die Advertiser sind auch ob der Signale von Elon Musk bisher sehr, sehr schockiert gewesen. Das hat Elon Musk auch selber getweetet, dass massiver Ad Revenue abgeflossen ist von Twitter in den letzten Wochen, weil sehr viele große amerikanische Brands und amerikanische Agencies mal einfach allen Ad-Spend auf Pause geschaltet haben, bis sich klärt, was jetzt passiert. Und mit jedem Tag, wo das weiterhin so ist, wird er natürlich da auch massives Risiko haben, weil seine Art ist extrem sympathisch für eine gewisse Zielgruppe. Er hat ja seine Fans, die lieben das, wie er tweetet und wie er verrückt ist und so lustig und so ein verrückter, sympathischer Milliardär. Aber
so wie wir.
Ja, genau. Und diese Spielereien taugen halt großen Corporates nicht. Und das haben wir auch in den letzten Jahren in unseren Erfahrungen mehr und mehr gemerkt. Startups können Entscheidungen oft nach Bauchgefühl machen, aber Corporates haben immer noch zum Thema Brand Safety und zum Thema Vorsicht einfach ganz andere Standpunkte. Und die Corporates sind aber die halt seine Werbekosten bisher auf Twitter halt ihr Werbebudget und damit den Revenue generiert haben. Und dieser Wegfall kombiniert mit der Tatsache, dass er halt seine Product Decisions improvisiert, ohne jetzt eine durchgehende Vision, sondern einfach mal probieren wir mal. Es kann gut gehen, wenn er einen Lucky Punch schafft, kann aber auch plötzlichen wirtschaftlichen Tod von Twitter führen oder halt einfach zu einer Death Spiral, wo halt die Ressourcen immer weniger werden und das Produkt dementsprechend immer mehr Probleme bekommt. Wird spannend sein.
Kommen wir zum zweiten Thema. Du sagst Tech-Layoffs. Jetzt waren wir schon beim Thema Kündigungen etc. Jetzt gehen wir, ja, wie geht's auch heimischen Unternehmen? Was kriegst du da so mit?
Ich finde es auch ziemlich cool, weil wir haben, ich habe mir vorher unsere Podcast-Notes von der letzten Folge vor der Sommerpause angeschaut. Ja. Das war Anfang Juni. Auch da haben wir schon über die ersten Layoffs geschrieben, die sich damals sehr prominent in Österreich Bitpanda. Natürlich mit Bitpanda und ich glaube GhostDoodle auch ein bisschen Leute gelayofft, international zumindest, also die zwei Vorzeige-Unicorns, aber auch sonst in ganz Europa natürlich. Und jetzt in den letzten Wochen hat sich's in den USA auch sehr deutlich gezeigt. Also da war vor zwei Tagen Meta, also der Facebook-Konzern, der Facebook-Instagram-Konzern hat sich da sehr hervorgetan. Die haben bei einer Mitarbeiterschaft von, ich glaube, 80.000 Menschen, haben sie 13.000 Personen entlassen. Auch so mehr als die Gesamtbelegschaft von Twitter existiert, haben sie sozusagen Stellen abgebaut von ihren weltweiten Angestellten.
Ja.
Hat Mark Zuckerberg, aber das kann man sich durchlesen, also man kann sich den Twitter, wenn man googelt Twitter Layoff Announcement und dann den Mark Zuckerberg Layoff Announcement, das ist schon ein großer Unterschied an Empathie. Ja. Also ich bin beim Weiten auch kein Fan von Mark Zuckerberg, das, auch das weiß jeder, der mir öfter zuhört, aber und auch hier natürlich wiederum die Ankündigung einer Entlassung war ja E-Mail auch in dem Fall nicht leibend, aber das Level an Empathie ist ein ganz ein anderes. Also so das Level an Dankbarkeit und an Empathie, dass das halt was ziemlich Zaches für Menschen ist, wenn sie halt plötzlich einen Job, der vielleicht auch viel mit Leidenschaft zu tun hatte, verlieren, da hat er sich schon und interessant, weil ja der Zuckerberg auch öfter, dem wird ja auch öfter unterstellt, dass er so ein kalter, kalkulierender Typ ist, aber da hat er sich dann zumindest die richtigen Berater und Beraterinnen gesucht, die ihm diesen Letter sozusagen gut formuliert haben, weil das ist schon ein großer Unterschied. Aber das heißt, ja, das heißt unter anderem eben Facebook riesige, also Meta riesige Layoffs, Stripe, der Zahlungsanbieter, auch große Layoffs vor einigen Tagen gehabt und in Europa zum Beispiel bei Spotify die HR-Abteilung, glaube ich, 100 Stellen in der HR-Abteilung gekürzt, was halt einfach bedeutet, dort wird in Zukunft nicht so bald geheilt werden, weil wenn einfach die HR-Abteilung so kahlgeschlagen wird, bedeutet vielleicht, werden jetzt nicht mehr Leute entlassen, aber neu angestellt und geheadhuntet wird da jetzt auch mal keiner mehr. Insgesamt kann man sagen, es ist, glaube ich, wirklich so, das 22er Jahr ist ein Jahr, wo die Tech-Branche ordentlich abbaut, wie du auch gesagt hast, bei Twitter eben sicherlich ein notwendiger Cut und scheinbar bei vielen Firmen haben auch viele Leute jetzt zugegeben, der Zuckerberg und auch der vorige Gründer und CEO von Twitter, der Jack Dorsey, haben auch alle eben geschrieben, dass sie zu schnell gewachsen sind, vor allem in der Corona-Zeit haben sie ein bisschen den Wachstum des E-Commerces überschätzt und haben gedacht, sie brauchen mehr und haben auch zum Teil vorsichtshalber versucht, sich einfach alle Talente zu sichern und sind zu schnell gewachsen. Und das ist noch ein Thema, dann lasse ich dich mal wieder zu Wort kommen, aber es ist ein Thema, was ich auch sehr spannend fand und was, glaube ich, auch viele Mitarbeitende extrem schockiert, weil genau das waren halt auch die Firmen, die in den letzten Jahren extrem auf Employer Branding gesetzt haben. Man kennt, oder man findet zumindest im Internet viele von diesen Videos und Bildern von diesen wunderschönen Office-Arbeitsplätzen, zum Beispiel bei Meta oder auch bei Twitter oder auch bei, was ist ein anderes Beispiel, Salesforce oder Google oder Apple. Die haben ja massiv in diese schönen Office-Spaces investiert, wo sie wunderschöne Lofts haben. Es gibt ein eigenes Catering, es gibt einen eigenen Barista, der den Kaffee für die Mitarbeiter zum Mittag macht, es gibt eine Spiel-Area, es gibt Chill-Out, es gibt ein Bällebad, also so, da wurde ja wirklich extrem investiert, gerade in den letzten Jahren und diese Tech-Konzerne waren in vielerlei Hinsicht eigentlich die Vorbilder für europäische Konzerne. So gestaltet man ein Office, so macht man Employer Branding, so macht man diese Wohlfühloase für die MitarbeiterInnen. Das war ja ein großes Thema. Und ich glaube, genau deshalb ist es wahrscheinlich für viele Leute, die jetzt dort gearbeitet haben, ein noch viel größerer Schock, nachdem die jetzt quasi monatelang so verwöhnt wurden oder jahrelang und jetzt plötzlich mit einem E-Mail ist es aus, was wahrscheinlich noch viel mehr zu einem so kognitiver Dissonanz führt, warum das so ein großer Schock ist.
Ja, das stimmt. Und dazu ist noch ein Punkt, der mir auch auffällt, sehr stark auch in Österreich. Vermutlich auch deswegen in Österreich fällt es mir stärker auf, weil ich aktuell mehr österreichische Medien diesbezüglich auch konsumiere, aber dass sehr viel Geld investiert wird in C-Level-Positionen und da ziemlich radikal auch gekündigt wird und dann wiederum neu besetzt wird mit deutlich höheren Gehältern. Und das merkt man bei sehr vielen Startups in Österreich, in Deutschland auch zum Beispiel, dass in C-Level aktuell auch ein großer Change ist, aber ja, sehr viel investiert wird an frischem Geld, was vielleicht auch bedeutet, dass man auch als junges Unternehmen schon sehr viel Wert sehr früh legt auf Führung. Das ist ja auch ein Riesenpunkt, wo sehr viele Corporates Jahrzehnte schon gefühlt dann scheitern an richtig guten Führungskräften, weil sie sich einfach durchs Alter sozusagen hoch gesessen haben, klingt jetzt ganz hart, aber genauso meine ich es auch. Und ich glaube, ganz viele Unternehmen, junge Unternehmen, Startups sind da jetzt eben aware und kaufen vor allem von Scale-Ups dann die Leute ab. Ich glaube, Refurb ist so ein Klassiker, die jetzt auch mit ihrem Marktplatz von Kleidung sehr viele Leute quasi rausgekauft haben oder abgeworben haben von Zalando, C-Level-Positionen, CMO etc. Aber es gibt auch noch zahlreiche andere Unternehmen, die jetzt sehr, sehr stark hier von Scale-Ups sozusagen die richtig guten Leute rauskaufen. Und wenn du auf der anderen Seite aber wiederum einen riesen Layoff hast und sehr viele Menschen raushaust, muss das schon richtig, richtig stark kommuniziert werden den Mitarbeitern gegenüber, dass du eben rechtfertigst, wenn es von der Führung her passt, schaffen wir auch quasi den Rest sozusagen. Man kennt ja den guten Spruch, der Fisch fängt beim Kopf an zu stinken. Und ja, das würde mich sehr interessieren, wie das Unternehmen wie Refurbed oder andere auch kommunizieren und auch legitimieren.
Aber ich glaube, hat Refurbed, ich glaube, die haben in dem Fall noch keine Layoffs oder noch keine bemerkbaren wirtschaftlichen Probleme, oder bisher?
Das stimmt, sie hatten Einstellungsstopp, was ich mitbekommen habe, aber das weiß ich über den Sommer, aber wie jetzt, weiß ich nicht, wie der Stand war. Aber Layoffs, das stimmt, hätte man nicht mitbekommen bei Refurbed. Voll.
Weil das ist natürlich, die Sache ist halt, ich glaube, bei Bitpanda war das eben auch sehr stark das Thema, dass die halt noch ein paar Monate vor ihren Mass-Layoffs wirklich Leute nach Österreich auch zum Übersiedeln nach Österreich eingeladen haben und so weiter und sie dann gelayofft haben. Also das ist natürlich noch ein Fall extremer. Prinzipiell, ich glaube, es ist halt für jedes Startup oder jedes Scale-Up und alles, was dazwischen ist, gerade sehr, sehr schwierig, weil du halt einerseits hast du die Rahmenbedingungen und die Rahmenbedingungen schauen gerade ziemlich schwierig aus. Und andererseits hast du aber auch ein bisschen den Druck, dass du halt trotzdem irgendwie strategische Moves machen musst, um weiterzuwachsen. Weil wenn du es nicht probierst, dann bist du sowieso schon als Startup wieder ausgeschieden eigentlich. Das heißt, du musst halt irgendwie versuchen, Big Moves zu machen, um weiterzuwachsen. Und andererseits aber ist plötzlich diese Konsolidierungsstimmung. Ich finde es auch extrem verwirrend gerade eigentlich die wirtschaftlichen Signale, weil einerseits heißt es, wir haben die letzten Monate zurückgehende Arbeitslosenzahlen, fast Vollbeschäftigungen, irgendwie noch Hochkonjunktur im dritten Quartal im deutschsprachigen Markt gehabt. Das ist einerseits extrem rosige Wirtschaftszahlen bisher, aber andererseits durch diese Themen Inflation, genereller Cutback, generell die Realisierung, dass Tech-Konzerne ein bisschen overflowing sind mit Mitarbeitern, ist diese enorme Unsicherheit. Man merkt halt auch, Venture-Kapital wird knapper für all diese rundengetriebenen Startups, die sich halt jedes Jahr durch eine neue Kapitalrunde finanzieren müssen, wird es schwieriger, das Kapital aufzustellen. Es ist eine unangenehme Situation insgesamt, finde ich, weil man irgendwie spüren, glaube ich, alle, dass es ein bisschen schwieriger wird in den nächsten Monaten und Jahren. Aber man weiß halt nicht genau, wie lange dieser Zyklus dauern wird, weil es gab ja auch vor 3-4 Jahren gab es ja auch schon mal so Hochzyklen und dann gab es wieder Tech-Layoffs und das ist jetzt halt die Frage, ob das nur so ein Mini-Zyklus ist oder ob das jetzt mal die nächsten paar Jahre sehr, sehr schwierig wird. Das würde ich auch gerne wissen.
Ich glaube, das möchten sehr, sehr viele wissen. Wie wir auch schon oft besprochen haben, hängt es einfach am kompletten Sturm, den wir haben. Der Sturm, der von unterschiedlichsten Richtungen kommt und nicht nur eben aus einem Segment kommt oder Wirtschaftswelt, sondern ganz viele Richtungen quasi betrifft. Und wenn so ein Sturm dann mehr Richtungen kommt und dann aufeinander trifft, dann ist halt total ungemütlich und da wackelt viel. Und was auch wackelt, sieht man ganz stark, und das hat sich ja auch Herr Bankman Fried mitbekommen in den letzten Tagen, ist der Kryptomarkt. Mein Handy ist rund gegangen, aber nicht, weil ich meine Wallets und Börsen aktiv habe, sondern weil ich einen Leander Seidel habe in meinen Kontakten. deshalb ist mein Handy weit gegangen. Was ist denn da passiert?
Gute Frage. Also es ist ein zweiter massiver Bitcoin-Crash oder Kryptomarkt-Crash. Jetzt passiert der zweite dieses Jahr, nachdem im Mai ja der Terra Luna-Crash war, hatten wir jetzt den nächsten großen Crash. Dieser große Crash, wodurch wurde er ausgelöst? Durch Sam Bankman-Fried, also nicht durch ihn selber, aber durch seine Exchange FTX. FTX ist eine sehr schnell aufsteigende Exchange, gibt es erst seit wenigen Jahren und hat sich aber als in die, gibt verschiedene Berechnungsarten, auf jeden Fall in den Top 5 der weltweiten Exchanges, manches Mal die Nummer 2, manches Mal angeblich kurzfristig sogar die Nummer 1. Also sozusagen so zwischen Binance ist relativ klar die Nummer 1 und Coinbase ist die Nummer 3 und irgendwo dazwischen war FTX. Also eine sehr relevante Exchange. Und der Herr Bankman-Fried hat auch als zweites eine Trading-Firma, die Alameda Research, und damit hat er halt selber auch seine Spekulationsgeschäfte gemacht und seinen eigenen Reichtum sich angehäuft. Und vor einer Woche wurden Records veröffentlicht, dass es anscheinend bei Alameda Research irgendwelche Liquiditätsprobleme gibt, die angeblich auch auf FTX Probleme machen können. Dann muss man dazu noch wissen, dass Binance hat aus unverständlichen Gründen vor einigen Jahren in FTX investiert, was ich nicht wirklich nachvollziehen kann. Warum investierst du als Exchange in eine andere Exchange? I don't know. Aber aus diesen historischen Gründen hat Binance noch extreme Mengen an dem FTX-Token gehalten, FTT. Das ist sozusagen der Token, der von FTX ausgegeben wurde, der extrem viel zur Liquidität der Exchange beigetragen hat. Und am Sonntag hat Binance angekündigt, dass sie diesen Token jetzt quasi dumpen werden, haben dadurch natürlich ein extremes Unsicherheitssignal in den eh schon verunsicherten FTX-Markt geschickt und haben einen sogenannten Bankrun provoziert, dass dann alle gesagt haben, okay, ich möchte jetzt schnellstmöglich mein Geld rausbekommen, meine Kryptos aus der Exchange rausholen, damit ich sie in Sicherheit bringe. Bankruns sind immer was Heikles, selbst wenn die Institution 100% liquide ist, ist ein Bankrun kritisch. Man kann das so sehen, auch wenn meine Bank 100% liquide ist, wenn alle Leute auf einmal das Geld abheben wollen, wird es schwierig werden, weil sie natürlich nicht all diese Devisen als Geldscheine bei sich in der Filiale liegen haben sozusagen. Ein Bankrun kann für jede Institution eigentlich ziemlich kritisch sein, deshalb wird ja auch immer vermieden, also wird versucht zu vermeiden, dass sie passieren. Im Fall von FTX konnte es nicht vermieden werden. Die Unsicherheit war so groß, dass der Herr Bankman-Fried dann am Dienstag zu dem Founder von Binance gegangen ist und gesagt hat, er verkauft ihm die Exchange für einen symbolischen Dollar, wenn er den Liquiditätsengpass rettet. Da gab es dann eine kurzfristige Zusage von Binance und gestern haben sie dann den Deal nach einer Due Diligence-Prüfung gesagt, nein, sie machen diesen Deal nicht. Und seitdem ist FTX in einer Situation, wo sie auf der eigenen Website draufstehen haben, Withdrawals are currently halted, also Abhebungen sind aktuell pausiert. We recommend against depositing any money on FTX. Also FTX schreibt selber, wir empfehlen aktuell kein weiteres Geld bei uns zu deponieren. Das heißt, das ist der Status, den sie nach außen kommunizieren. Aber Herr Bankman-Fried ist weiterhin am Versuchen, also er hat heute erst getwittert, heute Donnerstag, dass er noch versucht, eine Liquiditätslösung aufzustellen, um die bestehenden Kunden auszuzahlen. Also man weiß es noch nicht. Und das wird sehr viel ausmachen. Also es kann sehr viel passieren. Es kann passieren, dass er das noch irgendwie rettet, indem er irgendwie 8 Milliarden Dollar aufstellt. Ja, möglich, natürlich. Das wäre für den insgesamten Kryptomarkt sehr, sehr gut. Wenn das nicht passiert, dann ist auf jeden Fall FTX und natürlich sehr viele von den dort verwalteten Funds sind dann mal weg. Und dann kann natürlich auch noch passieren, dass ein Strudel sich ergibt, dass die ganzen anderen Coins auch noch mit hinuntergerissen werden und dass diese verschiedenen Coins dann, es gibt ja andere Stablecoins, die auch wiederum sehr eng mit Exchanges vernetzt werden. Also da kann noch ein riesiger Sogeffekt passieren, dass sie sich gegenseitig die Exchanges nach unten ziehen und dementsprechend der ganze Markt. Warum reden wir darüber? Nicht nur, weil wir, oder weil ich zumindest mich zu sehr mit Krypto beschäftige, sondern auch, was es dann wieder die Brücke schlägt zum generellen Tech- und Startup-Sektor, ist, dass der FTX auch ein Liebling war von diversen Silicon Valley-Investoren und Investorinnen. Das heißt, wiederum einige der VCs, die das generelle Startup-Ökosystem mit Geld am Leben erhalten und immer wieder investieren. Einige davon haben auch in FTX sehr viel investiert. Das heißt, dementsprechend wäre ein Kollaps von FTX und anderen Exchanges auch wiederum für das gesamte Tech-Ökosystem eher blöd. Was denkst du dazu, Philipp?
Soll man, oder was würdest du empfehlen, soll man jetzt, wenn ich bei Coinbase etwas halte? Was ist der Plan? Soll ich auszahlen oder, also ich weiß, ich kenne die Antwort eh schon, aber ausbezahlen, auf eine Festplatte hauen oder abwarten, Tee trinken, auf der Coinbase Wallet halten? What's the plan?
Naja, du musst wissen, Philipp, wir sind beides keine finanziellen Advisor. Das heißt, nichts, was wir hier sagen, ist in irgendeiner Form kompetent.
Nur, was du mir empfehlen würdest.
Aber genau dasselbe, dass ich weder kompetent noch intelligent bin. Aber grundsätzlich, wenn ich es trotzdem machen würde, man muss sich halt überlegen, was man tun möchte. Wenn man sagt, man glaubt, dass langfristig auf Krypto irgendwas Positives noch passieren wird, weil es vielleicht einfach Zyklen sind, so wie beim letzten Mal, 2018 ein Höchststand, dann 3 Jahre Regenwetter und dann ein deutlich höherer Höchststand. Wenn man sagt, das ist ein weiterer Zyklus in dieser Form, dann würde ich das empfehlen, was ich immer empfehle, dass man seine Coins langfristig nicht auf einer Exchange lagern sollte, sondern auf einer sogenannten Cold Wallet, wo die Crypto-Coins nur von mir selber verwaltet werden. Und wenn die Exchange illiquid ist, ist es egal, weil auf diesem USB-Stick oder auf dieser Festplatte oder auf diesem Blatt Papier sind die Coins nur von mir verwaltet. Aber das ist natürlich hochspekulativ, weil wenn die Coins in einer Woche nichts mehr wert sind und der Bitcoin von 15.000 Euro auf 1 Euro im Wert sinkt, dann hilft mir auch die sicherste Cold Wallet nichts, weil ich ihn dann halt nicht mehr für gutes Geld loswerde. Das heißt, man sollte sich einfach selber überlegen, okay, glaube ich prinzipiell daran, dass diese Kryptowährungen später nochmal was wert sein werden, dann würde ich empfehlen, die Coins in trockene Gewässer auf eine Wallet zu bringen, die nicht von einer Exchange kontrolliert ist. Wenn ich daran nicht glaube, würde ich sagen, okay, dann ist jetzt vielleicht der Zeitpunkt, um alles schnell nach gegen Euros auszutauschen, damit ich den Verlust minimiere. Aber du weißt, meine Investmentphilosophie ist immer so, jeder einzelne Euro, den ich in Kryptos stecke, ist für mich automatisch mit Null bewertet, weil ich immer mit dem Schlimmsten rechne.
Das ist, glaube ich, sowieso das Sinnvollste, wenn man in so einen hochspekulativen Bereich investiert.
Voll. Hoping for the best, but expecting the worst, so wie schon gesungen wurde im Song Forever Young.
Auch diese Anekdote höre ich euch nicht zum ersten Mal von dir.
Absolut, weil sich meine Intelligenz in wenige Bereiche konzentriert sozusagen.
Nein, absolut nicht. Das habe ich nicht damit gemeint. Wollen wir noch ein Thema anreißen? Einen kurzen Hopper, ich habe es vorhin erwähnt. Mit ja. Forbes 30 Under 30, vielleicht hast du es auch schon gemerkt und alle Zuhörerinnen und Zuhörer sicher auch. Wer jetzt auf LinkedIn und Co. unterwegs ist, wird ja förmlich nicht mehr daran vorbeikommen, dass es zahlreiche tolle Persönlichkeiten gibt, die hier ausgezeichnet wurden und ja mit 30 Jahren sozusagen auf die Liste der ja 30, wie ist eigentlich die Definition 30 besten, wirtschaftlich intelligentesten, tollsten Menschen in Österreich?
Ich schaue auch gerade.
Ja, also ich bin nicht vorbereitet, was dieses Thema betrifft, aber es ist mir eben vorhin untergekommen mit diesen...
Die spannendsten Menschen unter 30 Jahren.
Sehr spannend.
Und es gibt 30 Listmaker, also es wird von Forbes Dach sozusagen gepublished im deutschsprachigen Fall. Es gibt eine eigene Liste für Österreich, eine eigene für Deutschland, eine eigene für die Schweiz. Und also insgesamt im deutschsprachigen Markt 90 Leute. die Leute müssen sich sozusagen selbst bewerben und werden dann von einer Jury gewotet, sozusagen.
Ja, also in diesem Sinn auch herzlichen Gratulation an alle, die hier ausgewählt wurden, auch an die liebe Katharina. Katharina war schon mal bei uns auch im Podcast, Katharina Feiertag von Quick Ticket, auch die zum Beispiel. Und ganz viele andere sind hier auch ja mit dabei. Aber sehr, sehr viele spannenderweise Unternehmerinnen und Unternehmer. Also könntest du ja genauso auch Schauspieler, Kabarettist, Musiker etc. sein. Aber sehr viele Unternehmer sind hier.
Man hat den Eindruck, dass es immer schon sehr auf Unternehmen und Entrepreneurs sozusagen fokussieren. Es ist dann zum Beispiel auch dabei ein paralympischer Schwimmer und eine Skirennläuferin. Und ich schaue gerade noch. Sonst sind es eher quasi klassische Business People. Eine Schauspielerin und Regisseurin. Also man kann sagen, bei 30 Leuten sind ungefähr 25 klassische Business-Rollen und ungefähr 5 Personen sind sozusagen aus anderen Bereichen dann auch noch hinzugefügt, ein bisschen so. Und das sind vor allem, muss man sagen, wenn ich so durchscrolle, eben, es sind viele Founders. Und dann noch ein paar Leute im Sinne von Investoren, Investorinnen oder auch eine Founderin von Fridays for Future Österreich. Also sie versuchen es eh ein bisschen durchzumischen, wahrscheinlich auch um dieses Thema der Nachhaltigkeit und Awareness ein bisschen da hineinzubringen.
Was macht das mit dir persönlich, diese Liste?
Also es macht nichts Gutes 30 under 30, weil ich schon 28 bin und weil ich merke, die Chancen für mich persönlich in so eine Liste zu kommen, werden immer kleiner. Also ich persönlich finde das, es ist eine schwierige Thematik natürlich, weil es auch ein bisschen einen Altersdruck aufbaut, weil es so eine gewisse Sache ist von bis 30 ist man irgendwie noch jung und up and coming und danach halt irgendwie nicht mehr so sehr. Es ist also so. Ja, es ist schwierig. Es ist schon für mich immer noch ein bisschen eine Inspiration. Es ist schon ein cooles Ziel und ich finde es sehr cool für alle Leute, die es geschafft haben, weil es schon irgendwie ein Milestone ist und man merkt das auch. Auch Leute, die mittlerweile 35 sind, haben manches Mal immer noch in ihrer Bio drinnen 30 under 30 Listmaker 2015 oder sowas. Also man merkt schon, dass das Leute sehr prägt und sehr positiv einfach für deren Journey ist, oder vielleicht ist es gar nicht für die Journey, aber einfach so als kleines Achievement, dass man sich dann selber aufhängen kann. Also ja, es ist eine schwierige Sache, aber es ist, glaube ich, nicht unbedingt wirklich eine gesunde Sache.
Ja, und vor allem, also mich wundert das, jedes Jahr wundert mich das eigentlich. Und je länger das noch andauert, desto mehr wundert mich das auch noch, dass hier ja kein Aufschrei oder eine Gegenbewegung sozusagen stattfindet, weil wir auch immer mehr sehen, dass dieses Klischee-Denken sozusagen eben mit Jung und Rockstar und wenn du kinderlos bist etc., gib ihm sozusagen.
Das ist ein extrem guter Punkt, weil das ist auch ein bisschen ja die, ich meine, wir sind ja kein politischer Podcast, aber mittlerweile kann man das schon sagen, ein bisschen die Entzauberung des Sebastian Kurz, der auch lange Zeit gehandelt wurde als so ein Supertalent, weil er so jung war als Kanzler und der aber auch natürlich sehr viel negative Schlagzeilen vor allem in den letzten 12 Monaten gesammelt hat. Also es stimmt schon natürlich, dieser Fetischismus für die Jugend als alleiniges Kriterium hat ja auch eine gewisse Wandlung durchgemacht in letzter Zeit.
Ja, und eben mit Gegenbewegung meine ich eine, du bist, keine Ahnung, 60 über 60 zum Beispiel, I don't know, ich habe gerade immer fantasiert, oder 40 über 40, 50 über 50, keine Ahnung, weil das ja oft dann noch viel beeindruckender ist, wenn du jetzt jemanden hast, der, keine Ahnung, x Jahre Erfahrung im Beruf hat und sich dann entscheidet in einem gewissen Alter, okay, ich möchte jetzt wissen und starte jetzt was und hat natürlich viel mehr Risiko, hat, ich habe mal, keine Ahnung, vielleicht in der Familie schon aufgebaut. Da ist natürlich der der Fall viel höher, wo ich stürzen kann, als wenn ich sehr jung starte sozusagen. Ich meine, wir sind beide auch noch unter 30 und haben auch schon sehr viel gemacht und getan. Ich versuche es nur auch aus mehreren Blickwinkeln zu sehen. Und ich merke mich, wenn ich mit Personen spreche, die 6, 7, 8 Unternehmen aufgebaut haben und dann schon 20 Jahre im Berufsleben stehen und immer noch diesen brutalsten Drive haben und Lust und Laune, Dinge zu starten, sich die Hände schmutzig zu machen und keine Angst vorm Scheitern haben, dann bin ich, um ehrlich zu sein, da viel beeindruckter von diesen Persönlichkeiten und bin echt auch motiviert, wenn ich da mit solchen Leuten spreche, weil da kannst du so viel lernen davon, als ja den ein oder anderen der auf solchen Listen steht, zum Beispiel. Aber vielleicht bin ich dazu,
Das ist ein Thema, aber ich meine, das ist auch wieder natürlich, es ist Alter, sollte jetzt auch kein alleiniges Kriterium sein. Also ich weiß nicht, ob ein 60 over 60 ideal ist, weil das halt wieder eine gewisse Alters, das geht dann zurück wieder auf absolut, so ein Seniorität-Thema. Ja. Du hast es erst geschafft, wenn du ein gewisses Mindestalter erreicht hast. Das Alter ist ein Thema. Das andere Thema, was es halt für mich, glaube ich, auch schwierig macht, ist, dass es so ein 30 under 30 halt sehr oft die Aushängeschilder nach vorne hebt. Also sozusagen CEOs und Founder haben es natürlich ja deutlich leichter, mit ihrem quasi gefounderten Unternehmen auch sich in sowas hineinzuhauen, als es Leute haben, die sozusagen in der zweiten Reihe stehen und die sehr oft dann sozusagen aber die Groundwork für diese Erfolge legen. Ich glaube, das ist auch das, was halt ein bisschen kompliziert ist an so einer derartigen Liste. Weil es halt oft so, dass das Zusammenspiel und das die größere Struktur von vielen erfolgreichen Projekten ein bisschen hinten anlässt. Ja.
Ja, gerne auch mal uns wissen lassen, was ihr so darüber denkt, über alle Themen, nicht nur die 30 under 30 Liste, sondern alles andere, was wir heute auch so besprochen haben. Ich bedanke mich fürs Zuhören, ich bedanke mich bei dir, Leandro, es war wieder eine sehr, sehr spannende Session für mich. Vielen Lust Dank.
Was. Ich würde sagen, in 2 Wochen machen wir es wieder.
Absolut. Gesund bleiben, Kopf hoch und let's rock it. Bis in 2 Wochen. Ciao, ciao.
Das war Gründungsschmerzen, ein Podcast von Philipp Lederle und Leander Seidel. Wir danken fürs Zuhören und wir freuen uns über Feedback. Am besten per E-Mail einfach eine Nachricht senden an office@gründungsschmerzen.at. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.